SR Kultur. Religion und Welt.
Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Frank Hofmann. Wenn ein Haustier stirbt, trauern Herrchen und oder Frauchen. Manche Menschen leiden unter dem Tod ihres Haustieres ähnlich stark wie unter dem Tod eines geliebten Menschen. Gerade in einer alternden Gesellschaft kommt einem Haustier bei immer mehr Menschen eine noch größere Bedeutung zu. In Religion und Welt auf SR Kultur ist Christine Mick heute zu Gast. Sie ist Gemeindereferentin der Pfarrei St. Josef in Saarbrücken. Einen schönen guten Tag, Frau Mick.
Guten Tag.
Sie machen eine besondere Veranstaltung. Am Sonntag nächster Woche veranstalten Sie einen Gottesdienst für Menschen, die um ihr Tier trauern, in diesem Jahr zum vierten Mal. Wie ist dieses Projekt entstanden?
Das Projekt ist so entstanden, dass ich auf dem Tierfriedhof war, als ich 2020 in Mahlstatt angefangen habe und die vielen Gräber dort gesehen habe, die zum Teil sehr persönlich und sehr würdevoll angelegt waren. Und mir kam der Gedanke, dass diese trauernden Menschen, die ja hier ihre Gräber pflegen und besuchen, dass diese Menschen die Kirche oder wir als Kirche oft nicht im Blick haben.
Wie meinen Sie das?
Die Trauer dieser Menschen. Also wir haben ja, wenn Menschen sterben, haben wir ja Trauerkreise, Gesprächskreise. Aber die Menschen, die um ein Tier trauern, die fallen quasi hinten runter.
Warum glauben Sie, ist das so, dass man dem offenbar ein bisschen weniger Bedeutung zumisst als anderen Dingen?
Ich denke, das hat etwas damit zu tun, dass die Trauer um ein Tier in der Gesellschaft bagatellisiert wird. Also nicht nur bei der Kirche, sondern auch allgemein in der Gesellschaft. Die Trauernden hören ja dann auch oft diese Sätze, es war ja nur ein Tier, stell dich nicht so an, besorg dir doch ein neues. Ich erlebe auch eine große Scham der Menschen, wenn sie um ein Tier trauern.
Das ist so das Tier als Sache.
Genau, das Tier als Sache, als Spielzeug kann man ja ersetzen.
Wie wird denn dieser Gottesdienst ablaufen? Sie haben ja nun schon ein bisschen Erfahrung. Wie ist das?
Ja, im Vorfeld haben die Menschen, die zum Gottesdienst kommen, mir Fotos geschickt von ihren verstorbenen Tieren. Diese werden im Gottesdienst gezeigt. Wir haben einen kleinen Videoclip dazu erstellt. Im Moment bin ich bei über 80 Tieren.
Das heißt, es gibt schon sehr viele Anmeldungen auch für diesen Gottesdienst.
Ja, sehr viele Anmeldungen. Nicht nur von Menschen hier aus dem Regionalverband, sondern eigentlich von überall her. Wir streamen auch und einige gucken dann auch über YouTube den Gottesdienst.
Ist das eine Besonderheit, die Sie anbieten hier in der Region, wenn Sie sagen, es kommen so viele Menschen von drumherum?
Ja, also meines Wissens ist es zumindest mal bei uns im Bistum Trier der einzige Gottesdienst für trauernde Tierangehörige. Letztes Jahr war ein Aufschlag der evangelischen Kirche in der Nähe von Koblenz. Aufgrund einer Frau, die bei uns im Gottesdienst war in Saarbrücken, die dann in meinem oder mit meiner Unterstützung nachgefragt hat. Und soweit ich weiß, fand da letztes Jahr einer statt.
Da waren Sie Vorreiter sozusagen.
Genau, ja. Und also das ist ein Element, dieses Zeigen der Bilder. Es wird auch dieses Mal jemand berichten von dem Tod des eigenen Hundes, von der Zeit, wie sie danach erlebt hat. Dann haben die Menschen Gelegenheit, Kerzen für ihre Tiere anzuzünden. Und wir haben vor 4 Jahren ein Erinnerungsbuch angelegt. Und das ist ein weiteres Element im Gottesdienst. Die Menschen können dann ihr Tier in dieses Erinnerungsbuch eintragen.
Sie schreiben auf Ihrem Plakat, auch auf Ihrer Internetseite, Tiere herzlich willkommen. Ich habe leider solch einen Gottesdienst noch nicht selbst erleben dürfen. Aber ich stelle mir das vor, dass das statt besinnlicher Stille eine recht laute Kulisse ist.
Eigentlich nicht.
Nein?
Also wir haben ja neben diesem Gottesdienst für die trauernden Tierangehörige auch im Frühjahr immer einen Tiersegnungsgottesdienst, zu dem Menschen mit ihren Tieren, mit in der Regel Hunden, aber auch Katzen, in die Kirche kommen.
Mit Katzen sogar?
Ja, in Katzenboxen. Sobald die Musik erklingt, wir haben natürlich auch jetzt keine Orgelmusik, sondern Klavier, sanftere Musikstücke, sind die Tiere auffällig ruhig. Also es ist keine Unruhe zu spüren.
Also das ist ja das Wagen eines Blickes auf die metaphysische Ebene. Wenn ich jetzt fragen möchte, meinen Sie, die Tiere spüren da auch etwas?
Also ich denke schon. Also die Tiere spüren die Atmosphäre. Der Gottesdienst hat eine ganz besondere Atmosphäre. Er ist sehr emotional und die Ruhe spüren ja die Tiere, also besonders die Hunde. Ne? Das sind ja in der Regel Hunde, die jetzt auch am Sonntag mitkommen.
Manchmal hört man, und das ist mir eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe, über Ihre Veranstaltung, manchmal hört man von Menschen, die kurz nach dem Ableben ihres Haustieres selbst sterben, meistens Senioren. Und gerne wird dann in Erzählungen so ein Zusammenhang dieser beiden Ereignisse dargestellt. Wie sehen Sie das?
Ja, es ist vielleicht manchmal auch so, wenn ein älterer Mensch sich von seinem Tier verabschieden muss, von seinem Haustier, das ihn ja rund um die Uhr begleitet hat, dann sacken diese Menschen auch in sich zusammen. Weil es ist ja klar, in der Regel, dass kein weiteres Tier mehr nachfolgt. Vielleicht ist es so, dass so der Lebensmut oder das, was den Menschen da noch freudig gestimmt hat, was ihm Sinn gab, dass das wegfällt.
Ein weiteres Zeichen der eigenen Endlichkeit dann in diesem Falle, möglicherweise. Haustiere als Ersatz für Menschen, Tröster in der Einsamkeit, das klingt positiv. Aber so ein Tier hat auch eigene Bedürfnisse. Es geht vielleicht jetzt ein bisschen über das Projekt, das Sie haben, hinaus. Aber ich frage mich, wie weit es gehen kann. Also die Einsamkeit eines Menschen, aufgefangen durch ein Haustier, das aber eigene Bedürfnisse hat, die vielleicht dann gar nicht mehr befriedigt werden, weil es zu sehr vermenschlicht wird. Kennen Sie da auch Beispiele?
Das ist immer so das Totschlagargument, ja, dass Tiere vermenschlicht werden. Das mag sicherlich hin und wieder auch so sein. Also wenn kleine Hunde mit rosa Schleifen verziert werden und das Tier jetzt wie ein Kind behandelt wird, da setze ich natürlich auch ein großes Fragezeichen dahinter. Also ich bin dafür, dass ein Tier auch wie ein Tier leben darf. Ich kann gut verstehen, eine Seniorin, die 20 Jahre mit einem Hund gelebt hat und kein soziales Umfeld mehr da ist, keine Familienangehörigen, dann ist es der Partnerersatz. Dann ist es auch das Familienmitglied und ich würde das niemals verurteilen.
Der Gottesdienst für Menschen, die um ihr Tier trauern, findet am Sonntag kommender Woche statt. Das ist der 10.11. in der Kirche St. Albert auf dem Rodenhof in Saarbrücken. Um 16 Uhr geht es los. Sie haben eben erzählt, dass Sie schon sehr viele Anmeldungen haben. Ist denn noch Platz?
Also man kann noch Bilder schicken bis zum Dienstag, nächste Woche Dienstag. Dann erstellen wir den Film. Also nach hinten ist immer offen.
Also man kann auch einfach so noch vorbeikommen.
Natürlich.
Frau Mick, danke schön für Ihren Besuch.
Gerne. Ich danke für die Einladung.
Wer auch noch ein Bild schicken und beim Gottesdienst für trauernde Tierbesitzer am Sonntag kommender Woche auf dem Rodenhof in Saarbrücken dabei sein will, findet alle notwendigen Daten unter katholisch-mahlstatt.de. In den USA ist es nicht ungewöhnlich, dass Menschen, die sich berufen fühlen, eine eigene Kirche aufmachen können. Das Ehepaar John und Dolores Eads in Alabama hat das vor 20 Jahren so gemacht, und zwar im Bibelgürtel im tiefsten Süden der USA. Angeboten werden Bibelstunden sowie Sozialarbeit für Kinder und Erwachsene. Das Besondere ist, diese Kirche befindet sich in einer der ärmsten Gegenden Alabamas, in einem Slum. Die Gemeinde ist bunt. Obdachlose, Junkies, Schwule, Transsexuelle, Muslime, Juden. Und mittendrin meine Kollegin Rebecca Hillauer.
Eads, 58, kurze rotblonde Haare, metallgerahmte Brille, nimmt mich mit, als er im weißen Kleinbus ein Dutzend Erst- und Zweitklässler von der Schule abholt. Ich sehe verfallene Holzhäuser und noch bewohnte, vor denen sich Müll türmt. An einer Ecke stehen junge Männer und handeln einen Drogendeal aus. Es brauche wenig, etwa einen Streit, dann werde geschossen, meint John Eads. Im Gemeindezentrum angekommen, auf der Wiese verstecken, danach mit viel Geschrei auf der großen gelben Rutschbahn. Einige ältere Jungen kicken derweil. Alle tragen Schuluniform, schwarze Hose und rotes Polohemd. Dolores Eads gibt für die Kleinsten eine Bibelstunde. Dieses Mal erklärt sie den Unterschied zwischen gut und ausgezeichnet. Dazu liest sie aus der Bibel, wie Jesus einen Kranken heilt. Ein Junge schlummert dabei selig.
Ich weiß, das könnte der einzige ruhige Moment am Tag für die Kinder sein.
Dem Ehepaar ist klar, dass es keine Wunder vollbringen kann. Nach den 3 Stunden im Dorf des Lichts kehren die Kinder zurück in ihre Familien und zu Gewalt, Geldnot und Drogenmissbrauch.
Corey, Shadarius.
Dolores zeigt mir im Aufenthaltsraum die sogenannte Trauerwand mit den Fotos der Toten. Corey etwa, Spitzname Big Man, wurde gleich um die Ecke in seinem Auto erschossen. Nun hängt sein Foto hier mit 66 anderen. John sagt, als das Ehepaar vor 20 Jahren ein heruntergekommenes Crackhaus umbaute, hätte niemand in dem schwarzen Viertel darauf gewettet, dass die beiden Weißen bleiben würden. John Eads grüßt einen Mann, der an einem Truck vorbeifährt.
Vor allem die Eltern, die hier im Projekt groß geworden sind und immer noch zum Gottesdienst oder zur Ladies Night kommen, wollen für ihre Kinder ein besseres Leben.
Betty Catlin kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Die rundliche Frau mit Goldkronen und honigfarbenen Dreadlocks ist seit den Anfängen des Projekts dabei. Gerade bereitet sie in der Küche die Pausensnacks für die Kinder vor.
Wir haben hier einige Kinder, bei denen ein Elternteil einen Elternteil der anderen Familie getötet hat. Und die Kinder sind beide hier. Wir wollen verhindern, dass sie sich gegenseitig hassen. Wenn wir den Kreislauf nicht durchbrechen, wird er sich wiederholen.
If we don't break the cycle, it's gonna keep repeating itself.
Und natürlich wird in der Privatkirche der Eads auch über Politik diskutiert dieser Tage, denn in ein paar Tagen ist der Wahltag in den USA, am Dienstag nächster Woche. Vor 4 Jahren hatte Donald Trump in Alabama gewonnen und sich die 9 Wahlstimmen des Südstaats gesichert. Es wird spannend, ob sich die Mehrheit der Menschen in dem Bundesstaat wieder für ihn entscheiden oder die Demokratin Harris die Nase vorn haben wird. Und zum Schluss der heutigen Ausgabe von Religion und Welt stellt mein Kollege Holger Beckmann eine Frage, die eine Scherzfrage zu sein scheint, die er aber auch sogleich selbst beantwortet. Es geht um heiligen Schinken aus der Auvergne, der nicht nur für Genuss sorgt, sondern auch Fragen aufwirft.
Was haben die Glocken und die Orgel der Kathedrale von Saint-Flour in der französischen Auvergne mit einem Schweineschinken zu tun? Einiges. Es ist ja auch nicht nur ein Schinken, sondern es sind gleich 60 pro Jahr. Die hängen und reifen nämlich jeder einzelne 4 Monate lang im Nordturm der Kathedrale, immerhin der höchstgelegenen Bischofskirche von ganz Europa. Und mit dem Schinken wollte man auch auf eine Weise hoch hinaus. Im Land des guten Essens hat das einen Grund, den guten Geschmack. Wer genau die Idee dazu hatte, darum ranken sich schon Legenden, aber vor 2 Jahren hat man dort damit begonnen und war von Anfang an begeistert. Für uns Schweineproduzenten ist es eine Genugtuung, auf solche Weise wirkliche Qualität herzustellen. Ich möchte sagen, in einem spirituellen Kontext, geradezu angereichert mit Kultur, mit Geschichte unserer Region. So formuliert es Benoît Jules von der Agrarkooperative dort. Und für das geistliche Oberhaupt der Kathedrale, Abbé Philippe Boyer, hat auch der mächtige Glockenklang einen guten Einfluss auf den Reifeprozess der Schinken. Es seien sicher auch die Vibrationen, die dem Schinken zu seinem guten Geschmack verhelfen würden, meint er. Tatsächlich soll hier aber viel mehr als der Glaube eine Rolle spielen. Es sei das Klima in dem Turm, die zwischen Tag und Nacht wechselnden Temperaturen, das alte Gebälk. Immerhin geht die Geschichte des Bauwerks bald 1000 Jahre weit zurück. So weit, so gut oder eben auch nicht. Denn wohl auch gerade deshalb ging der Denkmalschutzbehörde die Sache im Glockenturm dann doch zu weit. Der Schinken mit dem schönen lateinischen Namen Florus Solatium übrigens müsse weg. Aus dem Turm hieß es, das herabtropfende Fett fresse sich durch Böden und Mauern, was da passieren könne. Tatsächlich passierte, was in Frankreich passieren muss, wenn es um guten Geschmack geht. Die Kulturministerin schaltete sich ein. Immerhin wird Florus Solatium gleich in mehreren Restaurants mit ebenso gutem Namen serviert und soll auch im Élysée beim Präsidenten auf dem Speiseplan stehen. Und schon heißt es, die Kathedrale wird wohl ein Ort der Schinkenreife bleiben dürfen. Immerhin solle ja auch niemand vergessen, sagt Abbé Boyer, dass aus dem Verkauf des Schinkens auch schon die Renovierung der Orgel mitfinanziert worden sei, immerhin mit 50.000 Euro.
Un chiffre qui s'élève à plus de 50.000 Euro à la restauration totale donc de cette orgue-là.
Und so hat guter Geschmack aus der Kathedrale von Saint-Flour nicht nur einen guten Namen, sondern auch noch einen guten Klang.